Welcome back to Inside U.S. Sports with Jeffrey O.J.
Hey, yay!
And let's go right up in this... bitch. I couldn't think of another word. Fuck! I'm sorry.
Motherfucker.
No, but I'd rather be in this bitch than in a motherfucker. Like, yeah, okay, let's not... whatever. Let's start. Frisco Rams. Frisco... still one of the two undefeated teams.
Yeah. Nice. Richtig nice.
Die hatten eine Bye Week, deswegen sind sie 5-0 nach diesem Spiel.
Ja, statt, genau, die haben nur 5 Spiele gehabt.
Während die Patriots
6-0
sind. Die New England Brady 6-0 sind. Mhm. Nach dem Spiel, das wir später noch besprechen, aber Frisco gegen die Rams auf jeden Fall gezeigt, was Sache ist.
Die haben die richtig auseinandergenommen.
20-7.
Ja, die. Die
defensively auseinandergenommen vor allem.
Ja, die, also die Rams Offense hat am wenigsten Offense produziert in der Ära von Sean McVay.
Mhm.
Die haben, so wie es aussieht, eigentlich nichts auf die Reihe bekommen. Jared Goff sah katastrophal aus.
Mhm.
Ja, der hat nichts hinbekommen. Running Game war nicht da, Passing Game war nicht da. Ja, das, also die Niners sehen aus wie ein richtiger Contender momentan. Und die Rams sehen nicht aus wie das Team, das wir letztes Jahr gesehen haben. Deshalb sind die jetzt auch 3-3, also 3 gewonnen, 3 verloren, sind demnach auch Dritter in der Division und die müssen hart kämpfen, um noch einen Playoff-Platz zu kriegen, weil die NFC generell dieses Jahr wieder stark ist, so wie die letzten Jahre auch.
Ja, also in der NFC werden aber auch die 49ers Probleme haben, allerdings jetzt erstmal, was die Rams angeht. Also Jared Goff war... Charles Barkley würde sagen, terrible. Der Typ hat für keine 80 Yards geworfen. Total.
Yeah. Yeah.
Like, fuck should we talking about? Like, what? You should do that in a quarter.
Yeah.
Das. Und das ist halt so ein Ding, das ist auch, was ich vorhin an oder gestern, whatever, wann auch immer du das jetzt hörst, hi, angesprochen habe, ist, gegen Jared Goff ist NFL-Teams, der Gameplan relativ klar. Das heißt, wenn du eine gute Defense hast, die den Gameplan executen kann, dann hat Jared Goff im Spiel gegen dich Probleme. Und ich glaube, das macht den Rams das Leben gerade ein bisschen schwer, wenn dann natürlich auch Todd Gurley nicht spielt oder dann in anderen Spielen vielleicht auch mal kein gutes Spiel hat, dann wird es richtig, richtig schwer für die Rams. Ich glaube, das ist, was wir halt dieses Jahr bisher sehen, ist, dass es Teams immer leichter fällt, gegen Jared Goff und die Rams Offense zu gameplanen.
Gameplan, ja.
Und Sean McVay fällt es immer schwerer, sein Offensive Genius auszuspielen. Deswegen, die Rams werden definitiv Probleme haben. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, also ja, die 49ers sind momentan hart und 5-0. Und ich will den jetzt auch wirklich eigentlich gerade gar nicht so viel, allzu viel nehmen, aber ich glaube, bisher kamen Wins gegen Tampa Bay, Famous Jameis,
ja.
Da hat die Defense dominiert, gegen die Browns, Baker Mayfield, der hat Probleme, da hat die Defense dominiert.
Aber die haben sie gekillt auch.
Gegen die Steelers, in dem Spiel hat auch schon Mason Rudolph gespielt, also kein Ben Roethlisberger, da hat die Defense dominiert. Das heißt, du hattest, ich will nicht sagen leicht, jedes NFL-Team kann spielen, so, außer den Dolphins, aber leichtere Gegner.
Mhm.
Und du hast in der NFC noch Teams, die wirklich stark sind, sei es New Orleans, Green Bay, Seattle, mit auch starken Quarterbacks. Und das ist momentan so die eine Sache, wo die 49ers, Problem ist ein starkes Wort, aber nicht ganz so stark sind. Also Garoppolo ist gut. Der hat auch in dem Spiel wieder knapp 250 Yards abgerissen und auf jeden Fall ein Steady, ein bisschen mehr als ein Game Manager, also ein bisschen, was definitiv mehr als Alex, ja. Smith, aber die Spiele werden nicht auf seinem Rücken gewonnen. Also es ist definitiv die Defense, die das antreibt und Garoppolo tut sein Bestes, irgendwer da draußen sagt, wegen mir dann tatsächlich, in irgendeinem Gespräch mal Garoppolo, problem me, der sorgt dafür, dass sie die Spiele nicht wegen ihm verlieren.
Mhm.
Er packt ein bisschen was oben drauf, aber er ist nicht Breeze oder auch Bridgewater momentan. Er ist beim besten Willen nicht Rodgers oder gar Wilson, um jetzt mal bei den drei NFC-Teams zu bleiben. Das heißt, ich glaube, nicht jetzt in Woche 7, da spielen sie gegen die Washingtons and they are terrible as well, as long as they don't give the ball to Adrian Peterson. Aber da kommen auf jeden Fall noch Tests auf die zu. Und ich bin gespannt, was dann die Sache ist. Weißt du, da sind sie wahrscheinlich dann 6-0, 7-0, whatsoever. Aber ich bin noch nicht ganz so überzeugt von den 49ers, weil die noch, weißt du, die hatten noch kein krasses Game vor der Brust.
Das Einzige, was man sagen kann über Garoppolo, ist, dass er ein Jahr auch ausgesetzt hat wegen seinem Kreuzbandriss. Mhm, es kann sein, dass er vielleicht noch gegen Mitte, Ende der Saison, also jetzt irgendwann dann in Fahrt kommt. Das heißt, da ist noch, ich glaube, da ist noch ein bisschen Upside für den, um sich offensiv auch zu entwickeln. Deswegen, ja, aber die sind auf jeden Fall hart. Und ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen für die aussehen werden. Genau, das nächste Spiel, was hast du auf deiner Liste stehen?
Also wir hatten es jetzt gerade von Mason Rudolph, deswegen können wir eigentlich über die Steelers gegen die Chargers sprechen. Mhm. Steelers gewinnen tatsächlich gegen die Chargers. Und da muss man ganz offen sagen, die Chargers sucken.
Ja, die, also die.
Also beide Teams sind 2-4, aber die Chargers sucken.
Die sind nicht so wie die letzten Jahre. Die letzten Jahre waren die mittelmäßig bis gut, also nicht sehr gut, aber mittelmäßig bis gut. Also du kannst, hast von denen eigentlich mehrere Punkte immer erwarten können oder viele Punkte und jetzt momentan sind die einfach kacke auf beiden Seiten vom Ball.
Ja, also hinzu kommt vor allem, sie verlieren ja nicht gegen Ben Roethlisberger. Sie verlieren auch nicht gegen Mason Rudolph, der inzwischen draußen ist mit einer Gehirnerschütterung, sondern sie verlieren gegen Doug Hodges. Und ich bin mir sicher, dass das...
Ist nicht der Cousin von Craig Hodges?
Ja, yeah, genau, exakt, exakt. Little shout-out to the Mo, folks. Ich bin mir sicher, dass 90-95% unserer Zuhörerschaft gar keine Ahnung haben, wer Doug Hodges ist.
Oder Craig Hodges, for that matter.
Oder Craig Hodges, for that matter. Deswegen, du kannst eigentlich, wenn du die Chargers bist, mit dem Anspruch, den sie haben, eigentlich, ne? Und vor allem mit Melvin Gordon zurück, dem sie den Ball nicht annähernd oft genug gegeben haben, kannst du nicht so ein Spiel verlieren. Im Gegenteil, du musst so ein Spiel klar gewinnen. Mhm. Und vor allem, du kannst bei so einem Spiel nicht 24-0 zurückliegen. Fertig. Deswegen finde ich, die eigentlich sind ein schlechteres 2-4-Team, als die Steelers es momentan sind. Weil die Steelers sind ein 2-4-Team mit einem Third-String-Quarterback.
Genau.
Ohne Stephon Tuitt zum Beispiel. Weißt du? Und die Chargers sind ein 2-4-Team mit allem, was sie eigentlich so haben. Mhm. Und eigentlich sollten sie ein 4-2-Team sein. Mit dem, ja, was sie haben, wenn nicht gar ein 5-1.
Preseason-mäßig wurden die auch relativ hoch gerankt, glaube ich. Als Playoff-Team auf jeden Fall. Also als Wildcard-Team, weil die bei der Chiefs in der Division sind. Deswegen, ja, keine Ahnung, was die jetzt machen, was denn ihr Plan ist.
Season ist vorbei. The season is vorbei. Kind of gotta blow up that shit. Ich meine, du wirst Chargers für the Rivers nicht durch irgendwen ersetzen. Und der ist auch ein guter Quarterback. Wobei, wenn man ganz ehrlich wäre, man wahrscheinlich schon eingestehen muss, der wird dich nicht zum Super Bowl tragen.
Der hat mal 1-2 Jahre gehabt, wo es vielleicht hätte sein können, aber
if he didn't do it then.
Ja, das Problem ist halt, dass er in der Tom Brady Division ist, oder nicht Division, aber Conference, plus Peyton Manning war in der Conference. Mhm. Schwer, also wie willst du da durchkommen? Plus die Steelers sind in der Conference, also Ben Roethlisberger, es war auch ein gutes Team, immer, und es war in der gleichen Ära von ihm, deswegen war für ihn der Durchbruch zum Super Bowl oder zum AFC Championship Game auf jeden Fall immer schwer.
Ja, also die Chargers, ich meine, die Möglichkeit, die sie jetzt haben, ist, sie können den Rest der Saison halt ein paar Sachen ausprobieren, aber die müssen sich auf jeden Fall überlegen, wen sie über die nächsten Jahre auf Running Back und auf Quarterback haben. Und ich denke, jetzt ist langsam ein guter Zeitpunkt gekommen, um mal zu gucken, wen ich da vielleicht gerade als Backup-Quarterback habe, ob da ein Project dabei ist oder sich zu überlegen, ob man vielleicht sich jetzt in eine Position versetzt, wo man hochdraftet. Weil nächstes Jahr gibt es den einen oder anderen Quarterback.
Gibt es ein paar
nächstes Jahr. Die haben nach wie vor ein paar Picks. Vor allem haben sie auch ein paar Commodities. Melvin Gordon wollen sie vielleicht loswerden. Da könnte vielleicht was bei rumkommen. Das heißt, die Chargers sind so ein Team, die können jetzt definitiv anfangen, für 2020 zu planen. Because this shit ain't gonna happen this season. Who it might happen for, though, meiner Meinung nach, sind die Minnesota Vikings. Mm. Die haben gerade die Eagles. Philadelphia Eagles auseinandergenommen. Mm. Aber wie? Golly. Und
in Minnesota, aber trotzdem. Also die Eagles waren ja vor 2 Jahren im Super Bowl. Letztes Jahr waren sie auch in den Playoffs. Und wurden dieses Jahr wieder als Playoff-Team gerankt. Auch eventuell von manchen sogar als Super Bowl Anwärter. Von daher bis jetzt eine enttäuschende Saison. 3-3, ich meine, man muss auch die, um die ein bisschen Schutz zu nehmen. Die haben viele Verletzte noch. Die kommen jetzt langsam alle zurück, aber die Eagles müssen jetzt irgendwann die Düsen anmachen, sonst schaffen die, also gut, die können den Playoffs können sie noch schaffen, weil die Division relativ offen ist. Die sind mit den Cowboys, den Washingtons und den Giants in der Division. Mhm. Zwei Teams, die nicht gut sind, und bei Dallas wissen wir es auch noch nicht. Also es sind zwei Teams, Dallas und Philly, die jetzt durchschnittliche Starts hingelegt haben von den ersten sechs Spielen. Die spielen jetzt auch nächste Woche gegeneinander. Das wird auch ein Showdown in Dallas. Da bin ich mal gespannt, wie Philly sich da noch entwickelt. Aber muss ich schon sagen, wie du gesagt hast, also die Vikings haben jetzt ein Spiel hingelegt. Boah, richtig krass, Mann. Und die Philly Defense auch nicht so schlecht.
Ja, also Philly 38-20 zu klatschen, ist definitiv ein Statement. Kirk Cousins hat da mal wieder gezeigt, wer er sein kann. Vor allem auch, welche Version von ihm all die Kohle bekommt. Mhm. Weil das ist der Quarterback, den die Vikings gesigned haben. Das ist der Quarterback, der diesen fully guaranteed contract bekommt.
Das ist der Quarterback, den sie haben wollen.
Genau. Diese Inconsistencies, da werden die Vikings jetzt natürlich hoffen, dass er die so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Er hat vor allem, und das hat bisher in dieser Saison noch nicht so krass geklappt, Stephon Diggs in dem Spiel extrem gut gefunden. Der Typ 167 Yards, 3 Touchdowns. Mhm. Das heißt, die Vikings haben jetzt echt mit Cousins, Diggs, Cook und Thielen ein schönes Offensive Quartett. Und die Eagles müssen gucken, dass sie jetzt gegen die Cowboys, also je nachdem, für wen man sein will, aber einer von diesen beiden Teams, Eagles oder Cowboys, muss jetzt die Chance nutzen, im nächsten Spiel ein bisschen Distanz zu bringen zwischen sich und den anderen. Mhm. Denn das ist definitiv eine Division, die es zu gewinnen gilt, weil die ist auf jeden Fall mehr als winnable. Und da sind die Eagles glücklicherweise in der Position, dass die Cowboys die letzten drei Wochen so gestruggelt haben, weil ansonsten wären die Cowboys jetzt schon Runaway-Favorites in der Division, denn eigentlich müssten die 5-1 sein.
Gut, die Cowboys haben jetzt die Wochen davor haben sie einmal gegen die Saints verloren. Mhm. Und danach haben sie gegen eine gute Mannschaft verloren und jetzt aber gegen die Jets verloren. Deswegen, also ich glaube, die Cowboys haben jetzt mit dem Sieg diese Woche gerechnet, Woche 7, also im sechsten Spiel gegen die Jets. Das war natürlich jetzt, dass sie 3-3 sind, das perfekte Showdown, perfekte Story für nächste Woche.
Ja, und weil wir es gerade über die Saints hatten, können wir vielleicht mal ganz kurz über das eine für mich leicht ernüchternde Spiel reden. Nämlich die Saints schlagen die Jacksonville Jaguars mit The Goat, Gardner Minshew, mit 13-6. Das heißt, sie halten Gardner Minshew tatsächlich aus der Endzone raus. Und da muss man schon sagen, deswegen schätze ich zum Beispiel die New Orleans Saints momentan besser ein als die 49ers, obwohl die 49ers 5-0 sind und die Saints 5-1. Denn bei den Saints dominiert die Defense, ähnlich wie bei den 49ers, aber die Saints gewinnen diese Spiele mit ihrem Backup-Quarterback, der natürlich Teddy Bridgewater ist und nicht irgendein Backup-Quarterback, aber ohne ihren Elite-Quarterback in Drew Brees. Und wenn du in den letzten Spielen im Schnitt keine zwei Touchdowns hergibst als Defense, der Saints, die eigentlich historisch schlecht sind,
und eigentlich nur für ihre Offense bekannt.
Exakt. Also wo wirklich die schlechteste Defense der Liga gestellt haben oder die zweitschlechteste Defense der Liga gestellt haben oder manchmal sogar auch die schlechteste Defense aller Zeiten gestellt haben, aber durch ihre Offense das Ganze immer noch wettgemacht haben, das ist schon richtig, richtig gut. Das heißt, die Saints sind für mich auf jeden Fall einer der Super Bowl Favorites und haben das auch in dem Spiel wieder gezeigt, auch wenn sie in der Offense jetzt nicht so krass geklickt haben, was natürlich schade war, dass Gardner Minshew sein bisschen Coming Back to Earth Game hatte. Er wurde zwar nicht mega oft gesackt, hatte aber viel, viel Pressure. Und da hat man vielleicht jetzt mal gemerkt, dass es so langsam eine Wirkung auf ihn hat und er nicht die Möglichkeit gefunden hat, oft genug irgendwie aus der Pocket auszubrechen und zu laufen. Seine O-Line ist nicht mega gut, deswegen wird er damit klarkommen müssen, den Rest der Saison mit dieser Pressure umzugehen. Deswegen kann man echt nur für ihn, also für The Goat, hoffen, dass er nächste Woche gegen Cincy wieder so ein bisschen aus diesem kurzen, kleinen Slump ausbricht und die für 5 Touchdowns täuscht.
Ja, also Cincy, das wird ihm gut tun, glaube ich, weil die sind richtig miserabel.
Ja, die haben jetzt auch wieder, also ich meine, Cincy ist 0-6 und ist 0-6, weil sie gerade gegen die Ravens verloren haben. Gegen die Ravens kannst du verlieren.
Ja.
Definitiv. Aber Cincy ist schon frech. Also, die hatten, das Spiel ging 23-17 aus, aber es war ein bisschen verzogen, weil Cincy den Kickoff, den Initial Kickoff, den Opening Kickoff, direkt zurückgetragen hat. Das heißt, das Spiel war, wenn man es gesehen hat oder man sich zumindest irgendwie so bei Red Zone Ausschnitte angeschaut hat, es war nicht so knapp, wie der Final Score es vermuten lässt. Weißt du? Also, es ist irgendwie, wenn die Bayern, 3-2 gewinnen, aber halt, weißt du, das Spiel dominiert haben, die ganze Zeit lagen sie irgendwie 3-1 vorne und am Ende, weißt du, lassen sie noch irgendein blödes Tor zu oder so, weißt du? Da steht außer Frage, dass die trotzdem das bessere Team sind. Und so war es jetzt bei den Ravens mit den Bengals genauso. Und also die Bengals kannst du absolut vergessen. Die sind auf jeden Fall so das Team, das eine Chance auf den Number One Pick hat.
Ja.
Definitiv die Chance auf den Number One Pick hat.
Die und die Dolphins.
Genau. Die Ravens müssen noch ein bisschen zeigen, dass sie mehr Waffen haben im Passing Game als nur ihren Tight End und ihren Rookie Receiver. Aber es ist ein sehr, sehr junges Team. Wir kommen jetzt in Woche 7. Das heißt, die Ravens haben wirklich jede Chance bis zu den Playoffs noch raus, und ich gehe davon aus, dass sie in die Playoffs kommen, aber bis zu den Playoffs noch rauszufinden, wer sie sind, was sie haben, wie sie funktionieren. Und die Tatsache, dass sie nächste Woche gegen die Seahawks spielen, könnte uns ein sehr, sehr klares Bild davon geben, wer sie sind.
Wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel.
Ja, und weil du es gerade schon angesprochen hast, können wir ganz kurz über die Dolphins sprechen, die knapp verloren haben gegen die, Washington. Die Washingtons, im sogenannten Tank Bowl.
Keller-Duell.
Zweier bis dato siegloser Teams. Und ja, was soll man sagen? Also Adrian Peterson gewinnt das Spiel de facto. Adrian Peterson zeigt, dass die Zeit an ihm spurlos vorbeigeht. Also es ist echt...
Eine Maschine.
Es ist frech. Also Anfang der Saison hast du ein paar Stimmen gehört, naja, jetzt die Zeit von Adrian Peterson vorbei. Die Washingtons wollten ihn irgendwie gar nicht aufstellen. So. Es hieß, der Head Coach wollte ihn überhaupt nicht mehr resignen. Sie haben ihm nicht den Ball gegeben. Er war zwar nicht inactive, aber sie haben ihm nicht den Ball gegeben. Ja, und dann geben sie ihm den Ball.
Also, ganz kurz, der Coach wurde letzte Woche gefeuert.
Ja, zu Recht.
Also, Jay Gruden wurde gefeuert und jetzt spielt Peterson.
John Grudens unehelicher Bruder.
Genau. Und Peterson spielt und macht gleich ein Monsterspiel.
23 Touches, 118 Yards, 5,1er Clip. Das sind Stats, von denen jeder Running Back, egal ob 23 oder 32, weiß ich gar nicht, wie alt, also Adrian Peterson ist jenseits der 30, das auf jeden Fall, ich weiß aber nicht, ob 32 oder 33 oder whatever. Ich glaub, so.
34.
Wow. Nur träumt. Also der Typ ist ein Freak, kommt auf jeden Fall aus dem Labor. Also der Stoff, den der hat, Alter, den hätte ich auch gerne.
Der kommt aus dem gleichen Labor wie LeBron.
Ja, safe. Und da muss man echt sagen, dass der steckt ja noch mal viel mehr ein als LeBron. Deswegen ist diese Longevity Minimum genauso beeindruckend. Also das ist schon richtig verrückt. Aber was ich krass fand an dem Spiel eigentlich, und das war das für mich am überraschendsten, war, Rosen geht auf die Bank.
Ja.
Trotzdem kommen die Dolphins so ein bisschen zurück und haben am Ende die Chance, in die Overtime zu gehen, weil sie liegen mit einem Punkt zurück nach ihrem Touchdown, entscheiden sich aber dafür, für 2 zu gehen. Und ich verstehe den Sinn nicht so ganz, weil the fuck is gonna happen? Like, you make this and you win the game. You don't wanna win the game. Also, versteh mich nicht falsch, natürlich willst du gewinnen, right? You play to win the game. Aber die Dolphins wollen eigentlich nicht gewinnen.
vielleicht wollten die auch verlieren und haben eine Two-Point-Conversion versucht, die nicht klappt.
Weißt du was? Das ist eine ganz geile Conspiracy-Theory, ja, also, denn diese Two-Point-Conversion, ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, die war frech scheiße. Oh mein Gott, war die scheiße. Also die hatte echt absolut keine Chance zu funktionieren. Also ein deutsches Zweitligateam hätte das verteidigen können. Das sah echt richtig kacke aus. Naja, nichtsdestotrotz, Rosen wird auch nächste Woche wieder spielen. Da verlieren sie höchstwahrscheinlich gegen die Buffalo Bills. Also die sind nicht scheiße genug, um denen eine Chance zu lassen. Die sind nicht großartig, aber die sind nicht scheiße genug, um denen eine Chance zu lassen.
Du hast sowieso gesagt, dass die Dolphins Woche 11, glaube ich, gegen die Bills gewinnen, ne?
Ja, Woche 11 wird es schwer. Die Bills sind stark in die Saison gestartet, sind nächste Woche dann 4-1. Die werden bis Woche 11 runterkommen. Deswegen glaube ich, das eine Spiel, das die Dolphins gewinnen, das wird dann in Woche 11 gegen die Bills sein.
Ich hoffe, dass die Bengals in der Zwischenzeit auch nicht gewinnen, sonst geht er nur eins Pick an die Bengals oder Bengals.
Ja, aber die Sache ist die, ich meine, die Dolphins kriegen dann Tour, wahrscheinlich, und die Bengals hätten Jalen Hurts. Wahrscheinlich.
Ja.
Je nachdem.
Ja.
Weißt du, Taylor Lawrence kommt nicht bis das Jahr drauf.
Trevor Lawrence.
Taylor, ja. Habe ich gesagt Taylor? Ja. Ich habe an Taylor Swift gedacht, tut mir leid. Weil er aussieht wie Taylor Swift. Naja, auf jeden Fall, es bleibt spannend, wer das mit Abstand schlechteste Team der Liga ist, aber die Dolphins sind schon historisch schlecht. Also sie sind auch nochmal einen Zacken schlechter als die Bengals, wenn man sich die Stats anschaut. Wer momentan auch schlecht aussieht, leider. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich irgendwie jede Woche dann eines Besseren belehrt werde, weil ich eigentlich sehr, sehr hohe Erwartungen hatte und auch nicht müde wurde, sie zu thematisieren. Die Brownsies verlegen gegen die Seahawks.
Ja, gut. Baker Mayfield sieht nach wie vor noch nicht so aus wie letztes Jahr.
Nee.
Hat immer noch bescheidene Stats.
Ja. Yeah.
Kann einfach nicht anknüpfen an der Leistung von letztem Jahr. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus, dass er noch jung ist. Er bekommt viel Pressure. Er hat sein Maul weit aufgerissen in der Preseason. Die Defenses wollen ihn unbedingt jedes Mal fressen.
Ja.
Und
er gibt ihnen halt auch jede Chance, ne?
Genau. Und Kitchens ist einfach ein First-Year-Head-Coach, der, glaube ich, mit dem Play-Call noch nicht so zurechtkommt.
Maßlos überfordert
ist. Und das ist. Team noch nicht so richtig im Griff hat. Deswegen ist, glaube ich, kann man ihm nicht 100% die Schuld geben oder alles der Schuld, aber der, auf den zwei Schultern ist er hauptsächlich verteilt.
Also die Sache ist die, ich bin in dem Spiel 20-6 vorne.
Genau, ja.
Gegen
die Seahawks zu Hause. Also in Cleveland gegen die Seahawks.
Ich meine, er hatte das ähnliche Problem wie, jetzt lass mich nicht lügen, wer hatte auch diesen einen Pick, der absolut nicht seine Schuld war? Der sogar zurückgetragen wurde? Rodgers.
Nee, der Aaron Rodgers.
Rodgers. Ja. Der eine Pick war definitiv, also es ist definitiv, aber du kannst den Ball immer besser platzieren, aber der eine Pick, da könnte man drüber reden, dass es nicht seine Schuld war, aber wenn du 20-6 vorne bist, dann kannst du dieses Spiel managen und nicht nur von einem Headcoach-Standpunkt aus,
also von
definitiv von einem Headcoach-Standpunkt aus, aber auch von einem Quarterback-Standpunkt aus. Und dann kannst du es dir einfach nicht leisten, irgendwie drei Interceptions Picks zu werfen.
Ja, also ich meine, der Punkt ist, wenn du 20-6 führst, ja, ich meine, du musst trotzdem noch spielen, um das Spiel zu gewinnen und nicht spielen, um nicht zu verlieren. Also die haben nicht clever genug gespielt,
ja,
einfach.
Ja.
Und in der NFL ist es halt so, du musst halt First Downs bekommen, weil die Uhr läuft weiter, wenn der Ball im Spiel bleibt.
Ja.
Das heißt, du läufst, wenn dein Run-Spiel nicht funktioniert, musst du halt mit Kurzpässen spielen.
Ja.
Aber der Ball muss im Spiel bleiben. Du musst den Ball übers Feld bewegen, du musst First Downs bekommen,
ja,
und mindestens halt Field Goals aus deinen Offenses rausbekommen und nicht den Ball punten oder Interceptions schmeißen.
Ja.
Und das war halt bei Cleveland der Fall und die haben es einfach nicht hinbekommen, das Spiel zu managen. Die haben das Spiel einfach hergegeben und Seattle ist einfach zu erfahren, dass sie sich dann den Schneid abkaufen lassen von der ersten Halbzeit. Das Spiel geht vier Quarters und nicht nur zwei.
Ja, und ich möchte aber wirklich nicht die Leistung von Russell Wilson dadurch schmälern, denn du musst so ein Spiel, in dem du 26 zurückliegst, auch erst nochmal drehen.
Richtig, ja.
Egal, wie schlecht dein Gegner spielt, du musst das erstmal drehen. Und Russell Wilson, Und jeder, der mich kennt, weiß, ich mag den nicht so wirklich. Der ist kind of too perfect. It's weird. Mhm. Spielt einfach out of his mind die ersten 6 Wochen. Die Seahawks sind beim besten Willen nicht die Seahawks von yesteryear. Die sind beim besten Willen nicht so talentiert. Und der Typ hat sie trotzdem at 5-1. 5-1, right? 5-1, ja. At 5-1. Und definitiv als eines der 5 besten Teams oder best performenden Teams der Liga. Guy's kind of killing it.
Yeah.
Which sucks, because what the fuck? Aber he's kind of killing it. So,
ich meine, du bist ja kein fetten
Respekt. Nee, im Gegenteil, aber fetten Respekt an Russell Wilson, wie er das gemacht hat. Und ich glaube, das hat den Unterschied gezeigt zwischen einem Quarterback, der in der Liga angekommen ist und sich auch zementiert hat als der Star.
Ja.
Und einem Typ, der noch nicht angekommen ist und nur sich so gibt, als sei er der Star. Ich will jetzt, weißt du, ich will
und
jetzt.
Auch ein Baker's Quarterback, der regelmäßig in den Playoffs ist und schon in 2 Super Bowls gespielt hat, ja.
Also ja, keine Frage. Ich meine, die Chance hatte Baker Mayfield einfach noch nicht.
Richtig.
Ne? Ja. Keine Frage.
Aber nee, ich meine, du siehst halt den Unterschied an Erfahrung. So dass ein 20-6 Rückstand in der ersten Halbzeit macht dem Russell Wilson nicht viel aus.
Ja, aber ich will vor allem halt auch die Differenz aufzeigen zwischen einem, der spielt wie ein Star und einem, der redet wie ein Star und sich gibt wie ein Star.
Ja.
Und ich habe kein Problem damit, wenn du selbstbewusst bist oder sogar ein bisschen cocky bist. Und ich meine, das macht Baker auch aus und es sorgt auch dafür, dass Baker ist. It's all fine. Aber dann musst du es dir halt auch anhören, wenn du nicht gut spielst. Mhm. Und dann musst du es dir umso mehr anhören, wenn auf der Gegenseite ein Typ spielt, der das Maul hält, aber spielt, wie du redest.
Mhm.
Und ja, dann siehst du halt umso beschissener aus. Aber also nächste Woche gegen die Patriots muss Baker wirklich zeigen, aus welchem Holz er gemacht ist. Denn gegen Bill Belichick Defenses zu spielen für den Quarterback und gerade für den jungen Quarterback geht meistens richtig beschissen aus. Und er kann es sich echt nicht leisten, nochmal so eine Performance hinzulegen. Die Pressure ist high und ist natürlich jetzt auch unfair ihm gegenüber, dann gegen die Patriots spielen zu müssen, weil also, es ist so ein Make-or-Break-Spiel, die sind 2-4. Und wenn du 2-5 bist und du hast Odell Beckham Jr. in deinem Team, hast du ein Problem, weil dann wird der laut, der wird jetzt schon von Woche zu Woche lauter, dann wird der laut, deine Kritiker werden laut und dann ist die Saison für dich eigentlich auch schon fast wieder gegessen. Das heißt, die letzten 10 Wochen werden grauenhaft, die letzten 11 Wochen werden grauenhaft. So, du bist jetzt leider in der Situation, in der du gewinnen musst und das gegen das beste Team der Liga.
Also das Problem für die Browns an der Stelle ist, nicht, dass die Patriots, nicht die Patriots, sondern einfach nur der Record, wie sie jetzt gerade stehen. Weil normalerweise solltest du gegen die Patriots keinen Druck haben zu gewinnen. Vor allem, wenn du die Browns bist. Also, die hatten zwar hohe Erwartungen vor der Saison gehabt, aber ja, es erwartet jetzt keiner, dass die gegen die Patriots gewinnen. Aber jetzt mit 2-4, Rücken zur Wand, können vielleicht deine Saison ausmachen, wird schwierig. Und ich glaube, die werden richtig alt aussehen gegen die Patriots.
Ja.
Also ist mein Gefühl. Ich glaube, die Patriots und der Strength of Schedule von den Browns ist halt auch schon hart. Also die haben nicht gegen leichte Gegner gespielt, die hatten schon gute Gegner dabei und der Schedule wird auch jetzt nicht leichter.
Also mir bleibt nichts anderes zu sagen, als ich meine, weißt du, das kann ich als Ausrede für die Browns dienen. Jetzt ist halt einfach Put Up or Shut Up Time.
Richtig, ja.
Fertig. Die Patriots sind definitiv ein Team, die sowohl Putting Up als auch Shutting Up, ne, Patriot Way eben, haben auch dieses Wochenende wieder den Gegner geklatscht.
Die Giants auseinandergenommen, mal kurz.
35-14. Bei den Giants ist es so, dass Daniel Jones, ne, somebody said it, I'm not sure who, aber Daniel Jones wieder am Boden angekommen ist und spielt wie der Rookie, den wir erwartet haben.
Yeah.
Well below average.
Yeah.
Also Passer Rating well below average. Yards per Pass well below average, Interception Percentage well below average. Also ganz ehrlich, der Typ ist kein guter Quarterback. Der ist nice gestartet. Don't get me wrong, der Typ ist ein Rookie. Weißt du? Deswegen ist es ein bisschen unfair, sowas Generelles zu sagen, wie er ist kein guter.
Deswegen müssen wir mal gucken, wie er jetzt weiter spielt.
Ja, keine Frage. Aber auch die Spiele zuvor waren nicht nice. Ja. Weißt du? Du hast diese 2 fantastischen Spiele von Daniel Jones gesehen und dann kam er langsam auf den Boden zurück. Kind of what I was expecting. Mhm. Weißt du? Not trying to toot my own horn.
Welcome back to Earth,
motherfucker. Yeah, welcome back to Earth, motherfucker. Weil, hey, again, he seems to be who we thought he was. Mhm. Weißt du? Deswegen, und Was willst du über New England sagen? Könnten sie noch einen Receiver gebrauchen? Definitiv.
Ja, die hatten doch gerade einen.
Ja, schon. der ja seine Dienste anbietet.
Und aber sein Geld.
They gotta pay me anyway. Which is, nobody wants you, dick. Aber die Sache ist, die gehen in die Playoffs. Die haben einen sehr guten Shot, wieder einen Super Bowl zu gewinnen. Wenn sie tatsächlich noch einen Receiver holen, holy smokes.
Holy smokes.
Also, ja. Im Grunde muss die ganze Liga eigentlich nur darauf warten, dass Tom Brady irgendwann retired, Bill Belichick mit einem normalen Quarterback zusammenarbeiten muss und dann langsam irgendwie so vielleicht ein bisschen auf den Boden zurückkehrt, weißt du, und ein bisschen mehr arbeiten muss, um in den Super Bowl zu kommen und dann vielleicht irgendwann einfach keinen Bock mehr hat, I don't know, weißt du, oder dann einen Death Star bauen will oder so, kein Plan. Aber basically wartet die Liga einfach nur jedes Jahr drauf, dass die Patriots hoffentlich im letzten Spiel der Saison ein schlechtes Spiel haben.
Der Death Star sieht dann so aus wie ein NFL-Football.
Wahrscheinlich. Slightly deflated. that was funny. That was kind of nice. I like that.
It was all over the place.
Yeah. Dann, wir haben uns jetzt in die Zeit begeben, in der es London Games gibt. Diese Woche war das erste London Game, Carolina Panthers gegen die Tampa Bay Buccaneers. Mhm. Und da kommen wir zum zweiten 50-Year-Signal-Caller, der demnächst wahrscheinlich for life seine Eigenschaft als Starting Quarterback in der NFL verlieren wird.
Ja.
Nämlich Famous James.
Famous James Winston.
I mean, was soll man sagen?
Der Typ. Ähnliche Story wie Marcus Mariota.
Inconsistencies.
Ja.
Flashes of genius, of but most of the time. Weißt du, willst du dir die Haare ausreißen, ob der Inconsistency ist? Weil du siehst immer nur Potenzial, Potenzial, Potenzial und dann ruft das nicht ab.
Mhm.
Und ich meine, das ist das Schlimmste. Weil wenn du einen schlechten Quarterback hast, dann weißt du, dass du einen schlechten Quarterback hast und dann versuchst du da rumzuarbeiten, weil du dir vielleicht keinen neuen leisten kannst, weil du nicht die Chance hast, einen neuen zu holen und dann irgendwann, wenn du kannst, holst du einen neuen. Aber wenn du halt einen hast, der immer wieder zeigt, dass er eigentlich könnte, if he just figured it out, if he just put it together. But yet he doesn't quite.
Mm.
Und so ist halt Marcus Mariota und auch Famous Jameis.
Und ich glaube, viele hatten auch die Hoffnung dieses Jahr, zumindest hatte ich das, dass Bruce Arians es vielleicht hinkriegt, weil es ja der neue Coach von...
Und auch keine Quarterback Whisperer.
Genau, ja.
Und sah auch so aus. Famous Jameis hatte immer so das Problem mit Interceptions. Das war gar nicht so das große Problem von Marcus Mariota. Das war mehr Inaccuracy, aber nicht Interceptions. Famous Jameis war halt so...
Loose Cannon.
Ja, genau, so die schlechteste Version von Brett Favre.
Mhm.
Aber kam in dieses Spiel mit zwei Interceptions für die Saison. Und das sah nice aus. And what is he going to do? Throwing five.
Mhm.
Five. Mhm. Und vor allem die letzten drei, ey, dude, die letzten drei waren frech schlecht. Und nur mal ganz kurz zum Vergleich. Wir reden drüber, wie inconsistent Famous Jameis ist und alle zerreißen sich gerade das Maul. Und er hat die schlechteste Interception Rate seiner Karriere, nämlich 4,5%. Das bedeutet, 4,5% seiner Pässe sind Interceptions. Und beim besten Willen, das ist genau das Level, das Daniel Jones momentan hält, nämlich 4,3. Da kann man vielleicht ersehen, dass Daniel Jones, glaube ich, wahrscheinlich die ersten zwei Spiele waren eher eine Ausnahme, aber der hat zumindest noch die Chance, sich zu bessern. Der hat zumindest noch die Chance, Vertrauen zu genießen, der hat zumindest noch die Chance, sich zu entwickeln. Bei Famous Jameis weißt du inzwischen, was du an ihm hast und was du vor allem auch nicht hast.
Ja.
Und beim besten Willen. Also, der Typ wirft zwar für 300 Yards im Schnitt, der Typ wirft gegen Carolina auch für, ich glaube, sogar über 400, aber du, 5 Interceptions werden dir immer, immer, immer das Genick brechen. Immer. Und normalerweise müsstest du mit 26 Punkten das Spiel gewinnen. Aber wenn du halt deine Defense immer wieder in eine Situation bringst, das hast du beim letzten Mal auch thematisiert, Short Field Position, also Bad Field Position, Short Field für die gegnerische Offense, du bringst dein Team einfach um.
Mhm.
Fertig.
Also wenn
single-handedly.
Also wenn eine Interception passiert und der gleich on the spot getackelt wird, je nachdem, wo es ist,
okay.
Ist es okay.
Ja, so die 5. Interception zum Beispiel, fine.
Yeah. Aber wenn der dann pickt und dann noch ein Stück zurückträgt Richtung Anrichtung, dann kannst du meistens vergessen.
Exakt. Deswegen, ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen sehen, dass Famous Jameis auch seine Startup-Position verliert.
Mhm.
Und wir werden in den darauffolgenden Wochen und Monaten sehen, dass Tampa Bay ihn nicht verlängert.
Ja.
Tampa Bay ist dadurch natürlich aber in der scheiß Situation, dass sie ihn nicht hoch picken können. Und die haben auch nicht wirklich irgendjemanden in der Pipeline.
Mhm.
Das heißt, die müssen eher gucken, ob sie nicht vielleicht für einen Quarterback traden oder dann halt über die nächsten ein, zwei Jahre rebuilden und darauf hoffen, dass sie dann, weiß ich nicht, Trevor, Taylor, Lawrence draften können oder sonst irgendjemanden abbekommen.
Ja.
Ja. Und damit sind wir eigentlich schon beim letzten Spiel angekommen, nämlich auch einem Nailbiter. So wie das erste Spiel, das wir für Week 6 besprochen haben, mit einem Punkt Unterschied ausging, so geht auch das letzte Spiel, das wir besprechen, mit einem Punkt Unterschied aus. Mhm. Nämlich die Arizona Cardinals gewinnen 34-33 gegen die Atlanta Falcons.
Mhm. Also ich muss sagen, der Matt Ryan tut mir dieses Jahr richtig leid. Ich meine, der macht eine krasse Saison soweit. Der in den letzten Spielen beide über 400 Yards geworfen, über 300. Der in dem Spiel jetzt 356 Yards geworfen, 4 Touchdowns, kein Interception und die verlieren. Ich meine, was soll er noch machen?
Ja, ja. Ich meine, das war jetzt halt richtig unglücklich. Er bringt das Team am Ende in die Situation, um zu gewinnen. Sein Kicker Matt Bryant, der eigentlich historisch zuverlässig ist und auch diese Saison schon bewiesen hat. Und ich meine, das wird immer passieren, das war jetzt halt natürlich der schlechteste Zeitpunkt, dass hier sowas passieren kann, aber der verkickt halt den extra Point.
Overtime, ne?
Und I mean, what are you gonna say? Aber die Sache ist die, selbst wenn die Falcons dieses Spiel gewinnen, sind sie 2-4.
Ja, ich meine, wie
gesagt, it's a freaking lost season.
Lost season, ja.
Lost season und mit all dem Potenzial, das du eigentlich hast.
Die waren vor nicht allzu langer Zeit im Super Bowl, die haben eine geile Offense, Defense sieht kacke aus. Die haben letzte Woche 53 Punkte gegen die Texans zugelassen. Haben wir auch besprochen. Die haben 32 selbst gemacht und verlieren mit 21. Also, ja, letzte Woche hatte Matt Ryan auch drei Touchdowns, zwei Interceptions, aber 330 Yards. Und ja, das ist einfach...
Die Defense der Falcons ist einfach frech schlecht. Ja. Die kriegen keinen Druck auf den gegnerischen Quarterback. Das war auch jetzt wieder der Fall. Ich meine, den Tiny Kyler Murray lässt du den Spiel deines Lebens, also ich meine, seine NFL-Karriere ist noch nicht lang so, aber beim besten Willen bedeutend besser als die Spiele zuvor machen. Du sackst den Typ nicht einmal. Du hittest ihn nicht einmal. Also ein grauenhafter Pass-Rush und es ist nicht das erste Spiel diese Saison, wo dein Pass-Rush echt unter aller Sau ist. Ja, als Quarterback eines solchen Teams ja, musst du halt jede Woche overperformen, um dein Team in die Situation zu bringen, zu gewinnen. Und wenn dann halt dein Kicker, blöderweise kann man Matt Bryant kaum einen Vorwurf machen, das passiert halt mal, aber dann am Ende den Extra-Point auch noch verkickt, dann, ja, dann verlierst du halt auch mal gegen ein Cardinals-Team, das zuvor 1-3-1 war. Also auch beim besten Willen alles andere als gut. Ich glaube, die Cardinals können wir durchaus als eins der
schlechteren Teams.
Ich weiß gar nicht, ob wir sagen würden schlechteren Teams. Ich würde, glaube ich, sagen, dass die Cardinals
ja, also die sind
eins der 5-6 schlechtesten Teams
sind. Also die sind also das schlechteste Two-Win-Team.
Ja.
Also es gibt ein paar, die haben zwei Spiele gewonnen, aber die sind das schlechteste Two-Win-Team.
Die ja, also die da battlen sie sich auf jeden Fall mit den Bucks.
Genau,
da bellen sich auf jeden Fall mit den Bucks. Also so ein Spiel können die Falcons eigentlich nicht gewinnen. Diese Season ist definitiv lost. Auch die dürfen für 2020 planen, was halt bei den Expectations, die sie eigentlich haben, ganz schön bitter ist. Aber vielleicht bringt sie in eine Situation, um ihren Shit in der Defense ein bisschen outzufiguren. Die haben wahrscheinlich das Glück, dass sie noch ein paar Jahre, vielleicht ein, zwei, drei Jahre von Julio Jones bekommen, der aber wahrscheinlich auch sich langsam denken wird, ja,
get ich me the fuck up out of here,
get bro. Me the fuck up out of here, I don't want to end up like Megatron.
Ja, yeah. Genau, richtig, ja.
Weil, ist so.
Also, guter Quarterback, also guter Stafford kann man nicht mit Matt Ryan vergleichen.
Aber nee, aber ähnliche Situation, ja. Never really figuring it out and you taking oder, all that
oder
pain.
Oder Andre Johnson damals.
Oder Andre Johnson,
von
genau.
Den Texans, ja.
Aber die brauchen in der Defense auf jeden Fall noch, gerade im Pass Rush, und ich meine in dem Pass Rush von der D-Line, definitiv noch ein, zwei Pieces. Secondary, ein, zwei. Also da, die werden wahrscheinlich die Draft nochmal brauchen. Vielleicht den einen oder anderen Trade, um da was zu zeigen.
Die haben auch dieses Jahr nicht gut gedraftet. Die haben O-Line gedraftet, offensiv, und hätten eigentlich Defense draften müssen. Die haben nicht defensivmäßig gedraftet.
Ja, deswegen. Also zum letzten nochmal zwei Teams, die definitiv schon für nächste Saison planen dürfen. Es wird spannend zu sehen, was die Cardinals tatsächlich an Kyler Murray haben. Keine Up and Down bisher, aber ich meine, es ist ein normaler Rookie.
Ja.
We shall see.
We shall see.
Dementsprechend, wir freuen uns auf Week 7. Wir freuen uns auf ein bisschen mehr Action. Wir freuen uns auf some Get Back Games. Wir kommen, wie gesagt, jetzt so langsam in den Stretch. wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Das ist jetzt der Fall. Das wird richtig, richtig cool. Denkt dran, es fängt ein bisschen früher an. London Games, alright. Ja. Das schaltet ein bisschen früher ein.
Also fast unsere Zeitzone diesmal.
Exakt, aber Red Zone still starts at 7.
Yes, sir.
Alright. Cool. I'm gonna see you bitches, mitches and snitches next week.
Alright, ciao. Danke fürs Zuhören, motherfuckers.
Yeah, yeah, subscribe, all follow, comment, all that shit. That's Jay's job, so do him a favor. Subscribe to this podcast, leave a comment, rate us.
Follow us what on Instagram.
Exactly. Follow him on Instagram. Like, it's a lot of effort in that motherfucker. Like, I wouldn't do it. Like, I respect the hell out of that shit. So, do him a favor. All right.
All right. Peace out.
Peace. All right. One take, right?